I'm Anna Bowden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
Yes, Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüberquatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Hallo, willkommen.
Hallihallo. Wir freuen uns, oder zumindest ich freue mich jedenfalls.
Ich freue mich auch.
Dass wir heute wieder einen Film besprechen können. Und ganz besonders der Film, da freue ich mich wirklich drauf. Der heißt Der unsichtbare Dritte, ein echter Klassiker von Alfred Hitchcock, im Englischen North by Northwest. Und Janina, fasst mal kurz zusammen, worum es da geht.
Ich versuche es mal kurz
vielleicht auch länger
zu fassen, wer weiß. Ich mache es wirklich kurz, wahrscheinlich sprechen wir ja eh nochmal über Inhalte und einzelne Szenen. Also, wie André schon gesagt hat, Alfred Hitchcock als Regisseur, Drehbuch Ernest Lehman, Kamera Robert Burks und Musik Bernhard Herrmann. Und insgesamt kann man das als Komödie, sondern ein Verwechslungsfilm, der eigentlich ein Spionage-Klassiker geworden ist und wo einige Szenen besonders berühmt daraus sind, die wahrscheinlich fast jeder schon mal gesehen hat. Und es geht um einen gewissen Roger Thornhill, gespielt von Cary Grant, ein Werbefachmann in New York, der nichtsahnend seinem Beruf und seinem Leben nachgeht, sich mit Menschen in einem Hotel Plaza in New York trifft und dort entführt wird. Und da wird er nämlich für einen gewissen George Kaplan gehalten, weil er in dem Moment, wo dessen Namen ausgerufen wird, die Hand hebt, weil er eigentlich was ganz anderes machen will und dann aufsteht und irgendwie noch telefonieren will oder so. Und dann wird er dafür diesen George Kaplan gehalten und entführt und irgendwie ein bisschen aufs Land gebracht in eine Villa. Da steht der Name Townsend schon vor der Villa irgendwo. Und dort wird er in eine Bibliothek verfrachtet, trifft dort dann einen recht eleganten, eloquenten Mann, der ihn immer mit George Kaplan anspricht und ihm sagt, dass er doch endlich zugeben soll, dass er das ist und dass er mit ihm kooperieren soll und doch endlich mit ihm zusammenarbeiten soll. Und Roger Thornhill versteht die Welt nicht und sagt, das ist eine Verwechslung und er weiß nicht, wovon sie sprechen und wer er ist und was soll das alles. Und letztendlich führt das dazu, dass er die Kooperation verweigert und dann von den quasi von den Handlangern des Mannes, den er für Mr. Townsend hält, weil da nämlich findet er auch irgendeinen Adressumschlag, wo dieser Name draufsteht mit dieser Adresse. Und wird dann von denen zwangsbetrunken gemacht mit einer Riesenflasche Whisky in ein Auto verfrachtet. Und dann wollen sie ihn eigentlich eine Klippe runterstürzen lassen, aber er schafft es da irgendwie noch den Schurken aus dem Auto zu stoßen und völlig betrunken durch die Gegend zu eiern und dann von der Polizei angehalten und eingebuchtet zu werden. Und die haben ihn dann quasi gerettet vor den Bösewichten. Und am nächsten Tag versucht er, denen klarzumachen, dass er entführt wurde und erzählt ihnen eben eine haarsträubende Geschichte, dass er ja gar nicht selber getrunken hat und so. Und dann fahren sie zu dieser Villa raus, werden von der angeblichen Ehefrau in Empfang genommen und die tut so, als würde sie den Roger Thornhill super gut kennen und als hätte er ein bisschen zu viel getrunken und sie hätte nicht gewollt, dass er dann noch mit seinem Auto losfährt und die Polizei hält ihn halt für einen Schwätzer. Und dann sieht man ihn in der nächsten Szene mit seiner Mutter, die er angerufen hat, sie ihn aus dem Gefängnis holt quasi und die jetzt auch die ganze Zeit dabei war. Überredet er seine Mutter, dass sie diesen Hotelschlüssel von dem Zimmer von George Kaplan kriegt, weil der dort im Hotel Plaza nämlich gemeldet ist. Und ihm wurde eben gesagt, dass dieser George Kaplan ja da in dem Hotel wohnt und vorher da gewohnt hat und ja immer irgendwie durch die Gegend reist und dass das irgendwie ein sehr bekannter Mann ist für die Schurken. Und da durchsuchen sie das Zimmer. Er kann wieder fliehen, weil die ihm wieder auf der Spur sind. Und er hat dann ein Foto gesehen, das ihn letztendlich zur UN führt. Und dort will er jetzt endlich diesen Mr. Townsend treffen und ihn mal zur Rede stellen und lässt ihn ausrufen. Und dann kommt ein Mann an den Tresen, da, bitte, wer hat mich denn, ich wurde ausgerufen. Und da steht da ein Menschen gegenüber, den er noch nie gesehen hat. Also da wird dann klar, dass der Oberschurke nicht der Mr. Townsend ist, sondern irgendjemand anderes, der sich in seinem Haus irgendwie gemütlich gemacht hat. Und plötzlich sackt er in seinen Armen zusammen. Dann wurde er nämlich ermordet, der Mr. Townsend, bevor er überhaupt richtig mit dem Roger Thornhill, mit Cary Grant reden konnte. Der flüchtet dann, weil er für den Mörder gehalten wird und hat aber irgendwie noch die Information bekommen, wohin der George Kaplan abgereist ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall flüchtet er mit dem Zug, schmuggelt sich auf den Zug, begegnet dort einer hübschen, jungen, blonden Dame, die ihn irgendwie unwiderstehlich findet und dann mit ihm die Nacht verbringt und ihn vor der Polizei rettet. Und das ist irgendwie für ganz tolle, romantische Nacht. Und man sieht aber einen kleinen Brief schreiben und dann sieht man, dass der Oberschurke auch mit im Zug fährt und sie hat ihm einen Brief geschrieben, was soll ich am nächsten Morgen mit ihm machen, und letztendlich schmuggelt sie ihn auch aus dem Zug raus. Das ist irgendwie alles sehr clever gemacht und sehr nett gemacht und telefoniert dann in seinem Namen mit diesem angeblich mit George Kaplan, der ja in einem neuen Hotel irgendwo in, ich weiß es gar nicht, wo sie da gelandet sind, sitzt und schickt ihn dann angeblich, hat sie die Anweisung bekommen, ihn in den nächsten Überlandbus zu setzen und ihn in die Pampa zu schicken. Und dort soll er dann dort und dort aussteigen und da trifft er dann den Kaplan. Und das ist eine der ganz berühmten Szenen, die Maisfeld-Szene, wo er im Nirgendwo steht auf so einer Landstraße, wo es nur eine Bushaltestelle, also nicht mal, glaube ich, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, Busstop gibt es noch irgendwie so ein einzelnes Schildchen irgendwie, aber sonst nichts, und fahren ab und zu mal ein paar Autos vorbei und ein Bus fährt vorbei und es passiert gar nichts. Und plötzlich kommt dann ein kleines Flugzeug, das anscheinend Insektizide, Schädlingsbekämpfungsmittel versprüht, ganz in der Ferne, und er unterhält sich noch mit einem Farmer und dann steigt er in den anderen Bus und irgendwie kommt da niemand und schon gar kein George Kaplan. Und er wird dann von diesem Flugzeug verfolgt und da wird versucht, auf ihn zu schießen, und letztendlich stürzt dieses Flugzeug ab und er kann ein Auto stehlen und mit dem entkommen. Das ist sozusagen eine ganz berühmte Szene.
Die sogenannte Crop Duster Szene.
Genau. Ja, die Crop Duster. Und es gibt eine Szene, wo Roger Thornhill Cary Grant nicht auftaucht, eine wichtige, die spielt er eigentlich noch davor, das habe ich gerade vergessen zu erzählen. Da gibt es nämlich einen Cut zur CIA oder zu Menschen in einem Raum, die sich über diesen George Kaplan unterhalten. Und dann weiß der Zuschauer nämlich schon durch diese Szene, dass es diesen George Kaplan eigentlich gar nicht gibt, dass das so ein fingierter Agent ist. Und sie den armen Roger Thornhill aber weiter im Glauben lassen, dass er da verwechselt wurde mit jemandem, weil sie eigentlich ihren eigentlichen Agenten schützen wollen. Naja, auf jeden Fall nach dieser Maisfeld-Szene, wo er eingestaubt wurde, fährt er irgendwie wahrscheinlich mit dem nächsten Bus wieder zurück und kommt ins Hotel und sieht dann die junge, schöne Frau Eve Kendall, gespielt von Eva Maria Saint, die er ja im Zug kennengelernt und lieben gelernt hat, und stellt sie nicht so richtig zur Rede, geht mit ihr trifft sie in ihrem Hotelzimmer, und sie schlüpft dann irgendwie aus dem Zimmer, als er eigentlich im Bad ist, und irgendwie spielen die da schon so ein bisschen Spielchen, und er kriegt dann raus, wohin sie gegangen ist, weil sie so eine Adresse auf dem Blog geschrieben hat, und dann treffen sieht er, dass sie eigentlich die Geliebte dieses Oberschurken ist. Und dann ist das eine kleine Szene in einem Auktionshaus, die auch sehr lustig ist, weil er nämlich letztendlich sich oder die alle zur Rede stellt, was das alles soll und besonders sauer ist auf die Frau, die ihn da verarscht hat und ihn in die Wüste geschickt hat, im wahrsten Sinn des Wortes, die Maisfeldwüste.
Wahrscheinlich kommt daher auch die Redewendung.
Ja. Und auf jeden Fall, sie ist da irgendwie total unglücklich und sagt eigentlich nichts und eigentlich reden die Männer über sie und über der Schurke ihn wohl lieber tot sieht und er sagt dann, ja, das ist ja dann dein nächster Auftritt, so nach dem Motto. Und er versucht dann irgendwie noch rauszukommen und überall stehen die bösen Handlanger in allen Ausgängen und was macht er dann? Er setzt sich hin und tut so, als würde er bei der Auktion mitmachen und unterbietet immer alle und macht ein Riesendrama. Und dann kommt die Polizei und holt ihn da raus als Störenfried. Also hat das wieder geschafft zu entkommen. Die bringt ihn dann aber nicht auf die Polizeistation, sondern zu irgendeinem Flughafen, wo er dann plötzlich einen dieser CIA-Agenten oder den quasi den Kopf hinter dieser ganzen, hinter diesem ganzen Agenten Zirkus trifft, der erklärt ihm dann ganz viel, was man gar nicht mitkriegt. Also man sieht sie reden und er erzählt ihm ganz viel und letztendlich geht es eben darum, dass die, sagt er das da schon, dass die Eve die Agentin ist? Ich glaube schon, ne? Dass er das, ja, da wird er quasi ins Bild gesetzt, dass die Eve die Agentin der CIA ist und dass es eigentlich um Auslandsspionage geht und der Oberbösewicht Philipp Van Damme heißt, der wird von James Mason gespielt und auf jeden Fall wird er da aufgeklärt und irgendwie, damit Eve nichts zustößt, wird er da überredet, dass er noch ein bisschen diese Scharade mitspielt. Und letztendlich gibt es dann quasi den letzten Teil dieses Films in der Nähe von Mount Rushmore, vor diesen Felsskulpturen der Präsidenten, der Köpfe. Und dort trifft er oder wartet er quasi im Restaurant auf Eve und die kommt dann dorthin mit ihrem Mann, mit ihrem Geliebten, der Van Damme, und die reden dann noch miteinander und letztendlich gibt es dann eine Szene zwischen Eve und Roger und Eve erschießt ihn vor allen Augen und flüchtet dann in ihrem Wagen und fährt davon und Roger Thornhill wird dann von der Ambulanz quasi für tot empfunden, dort weggefahren und letztendlich soll das quasi die Rettung von Eve sein, dass sie weiter als Agentin arbeiten kann.
Die beiden, also Thornhill ist nämlich nicht tot.
Thornhill ist nicht tot, weil es waren nur Platzpatronen. Die beiden treffen sich noch mal kurz oder es wird dann noch mal ein Treffen arrangiert. Und Thornhill denkt, dass er seine Eve gerettet hat und sie ist aber irgendwie ganz abweisend und sagt ihm ja, dass sie aber weiter mit dem Oberschurken, dass sie mit dem ins Ausland geht und dass sie weiter als Agentin arbeiten wird. Und da ist er natürlich ganz, ganz aufgebracht und wird dann letztendlich vom Fahrer niedergeschlagen. Dann wacht er im Krankenhaus auf, flüchtet daraus und will dann seine Eve retten. Und die ist in einer Villa von Thornhill auf dem Mount Rushmore und letztendlich schafft er es, sich auf sie aufmerksam zu machen und kriegt währenddessen noch durchs Fenster mit, dass sie eigentlich enttarnt wurde und sie schafft es aber, so eine Statue voll Mikrofilme an sich zu nehmen und dann flüchten die zusammen über diese Klippen und über die Präsidentengesichter und versuchen da irgendwie abzusteigen oder zu flüchten vor den Schurken, die ihnen hinterher steigen. Große Drama, Verfolgungsjagd am Mount Rushmore und die werden aber gerettet. Die Kavallerie rückt dann doch im letzten Moment an. Und als letzte Szene zieht er seine neue Ehefrau, die dritte Ehefrau, ins Zugabteil, ins Bettchen und alles ist glücklich und ein Happy End. So, das war der Film.
Ja,
sehr gut. North by Northwest.
Mount Rushmore, vielleicht mal kurz, wo wir damit gerade aufgehört haben, kennen jetzt, weiß ich nicht, ob die meisten Deutschen das kennen, ist tatsächlich aber wahnsinnig bekannt, kennt man aus vielen Filmen, nämlich mit den vier Präsidentenköpfen Washington, Jefferson, Roosevelt und Lincoln.
Die aus dem massiven Felsen in weiß nicht wie viel Meter Größe gemeißelt wurden.
Genau, und die kraxeln
als Denkmal, da. Als Monument, als National Monument.
Genau. Und die kraxeln da dann den Leuten da auf der Nase rum sozusagen und das ist schon auch ganz lustig. Wohl auch einer der großen Träume von Hitchcock gewesen, dass er da unbedingt mal drehen wollte. Und seine ursprüngliche Idee dazu war ja auch, dass er tatsächlich sich eigentlich vorgestellt hatte, seine Hauptfigur in der Nase von Lincoln zu verstecken und dann niest er und dann wird er dadurch entdeckt. Also, er hat schon ein paar lustige Ideen gehabt. Mhm. Wobei man auch dazu sagen muss, finde ich, also Janja, ich meine, wie fandest du den Film? Der war lustig, ne, eigentlich, zum Großteil.
Er hatte viele sehr amüsante Szenen und Cary Grant trägt den ganzen Film. Also er ist wirklich die absolute Hauptrolle.
Ist quasi... Genau, ist auf ihn zugeschnitten scheinbar auch so ein bisschen.
Dreht sich um ihn und es ist... Ja, ob das jetzt auf ihn als Schauspieler so ganz zugeschnitten wurde, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie wollten ihn schon... Ne, also irgendwie...
Ja.
Also wollten sie ihn auch als Hauptdarsteller. Obwohl, war noch jemand anders im Gespräch gewesen. War das nicht?
James Stewart war tatsächlich derjenige, der zuerst im Gespräch war. Genau, James Stewart. Ja. Genau, den kennt man auch aus vielen Hitchcock-Filmen auch vor allem. Zum Beispiel Fenster zum Hof, den wir auch neulich gesehen haben.
Ja.
Auch ein toller Film, finde ich. Also das muss ich schon sagen, ich meine, das sind Filme aus den 50er Jahren. Das ist so wie zum Beispiel Sound of Music ist, glaube ich, auch noch aus den 50ern. Und wenn man sich aber die Hitchcock-Filme anguckt, ich finde, die kann man immer noch gut gucken, ohne dass man das Gefühl hat, oh Gott, das ist irgendwie passt irgendwie überhaupt nicht mehr. Ich finde, die sind total gut erzählt. Ich meine, die sind trotzdem spannend und interessant, die Einstellungen sind spannend, sind gut gemacht und so. Also ich finde die echt gut immer noch, obwohl die so alt sind.
Ja, man merkt es natürlich an den Charakteren und an den Dialogen. Ne?
Genau.
Aber insgesamt ist es doch erstaunlich gut gealtert, das stimmt. Es gibt viele, die viel schlimmer sind.
Okay, gut, dann fangen wir mal ganz kurz mal da an, wo wir immer anfangen, noch mal ein paar Sätze zur Cast und Crew, weil ich das eigentlich schon immer spannend finde, so zum Einsortieren. Dort ist das ja schon, da hat es ja alle schon mal kurz vorgestellt.
Naja, ein paar.
Die wichtigsten.
Die Auswahl.
Genau. Also ich würde dann noch mal ein paar Worte zu verlieren wollen, weil es, finde ich, kann man mal ganz gut einsortieren, dann auch wenn man sieht, wer da so mitgemacht hat. Robert Burks, hattest du schon erwähnt, das war der Director of Photography. Der hatte zum Beispiel schon 1944 Arsen und Spitzenhäubchen mit Cary Grant gedreht. Fand ich auch mal interessant, also wie sich dann doch immer wieder so die Kreise schließen. Und also es hat noch bis in die Mitte der 60er Jahre gearbeitet. Er hat zum Beispiel den Oscar bekommen als fürs beste Kamera für Über den Dächern von Nizza, auch unter der Regie von Hitchcock und mit Cary Grant. Bernard Herrmann. Der ist so quasi so der Haus- und Hof-Komponist von Hitchcock. Der hat wahnsinnig viele Filme von ihm vertont. Es gibt eine ganz tolle, ich mache ja selten jetzt Werbung hier, aber ich mache das jetzt einmal. Es gibt eine ganz tolle Collection mit 4 CDs mit Alfred Hitchcock Soundtracks. Und die sind sogar, also ist auch gut bezahlbar, kann man sich durchaus anschauen oder beziehungsweise anhören.
Du machst Werbung, aber ohne, dass du was dafür bezahlt bekommst.
Genau, genau, genau. Zuerst noch kurz zum Drehbuchautor, der Ernest Lehman. Dazu sage ich später gleich nochmal was, weil genau der nämlich
den Film kommentiert.
Genau, einen Audiokommentar gemacht hat. Aber auch schon interessant, dass Hitchcock, und ich habe mir das nochmal angeschaut, weil ich dachte, na, die haben sich irgendwie so gut verstanden scheinbar. Der hat doch bestimmt dann öfter Filme mit ihm gemacht, aber nee, das ist tatsächlich der einzige Film. Und das ist so, dass Hitchcock sich eigentlich immer andere Drehbuchautoren gesucht hat für seine Filme. Es gibt eigentlich nur ganz wenige Autoren, zum Beispiel John Michael Hayes. Der hat tatsächlich immerhin für vier Filme das Drehbuch geschrieben, also unter anderem auch zum Beispiel Fenster zum Hof. Ansonsten, wenn man das mal sich durchguckt, so ziemlich jeder Film ist von irgendjemand anderem das Drehbuch geschrieben worden. Aber dann kommen wir mal zu Hitchcock selbst. Das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen. Ich finde das schon wirklich faszinierend, wie er es irgendwie geschafft hat, also Filme zu machen, die, naja, vielleicht nicht ganz zeitlos sind, aber doch so, dass man sie sich auch jetzt über 50 Jahre später mal noch gut angucken kann. Also finde ich echt faszinierend. Er ist immerhin noch im 19. Jahrhundert geboren, nämlich 1899. Hat bis 1980 gelebt und ist seit Anfang der 20er aktiv.
Was hat er denn vor seiner Regisseurkarriere gemacht?
Nö, der war quasi immer Regisseur. Der hat in der Stummfilmära noch angefangen. hat 1922 irgendwie zum Beispiel also seinen ersten Stummfilm gemacht. Er hat eine Zeit lang in Deutschland gelebt, hat dort Ernst Murnau auch zum Beispiel kennengelernt, glaube ich sogar. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber zumindest Kontakt da mit seinen Werken gehabt. Und es ist da also in Deutschland doch viel unterwegs gewesen, auch in den Museen und so, hat sich da von der Kultur beeinflussen lassen. Und das hat ihn wohl auch ziemlich geprägt. Ist dann wieder zurück nach England, er ist ja Brite, hat da also viele, viele Filme gedreht, bis er dann, ja, das weiß ich jetzt nicht, glaube ich, noch in den 30ern oder 40ern in die USA gegangen ist. Und hat da dann, naja, ich sag mal, ich würde jetzt schon sagen, seine berühmtesten Filme gemacht. Also unter anderem Cocktail mit einer Leiche, Fenster zum Hof, Vertigo, Die Vögel, Psycho, Mani und Topaz zum Beispiel gehört ja auch noch mit dazu. Naja, und tatsächlich finde ich, also wenn man sich mit dem halbwegs, ja doch, wenn man sich mit modernen Filmen auseinandersetzen möchte, man hat eigentlich kaum eine Chance, um Alfred Hitchcock herumzukommen. Also das ist so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Janina, bevor wir jetzt hier mit dem Podcast angefangen haben. Ich würde sagen, Spielberg und Hitchcock, das sind so die Namen von Regisseuren, die kannte man irgendwie schon vorher. Ich meine, sonst, ne, wenn man sich nicht mit dem Thema groß auseinandersetzt, der Film, also das sind so die, finde ich, die bekanntesten Regisseure.
Gar nicht so, ne? Gar nicht, also sind mehr Schauspieler präsent als genau, Regisseure, ja.
Genau. Den Namen kannte man trotzdem irgendwie. Interessant finde ich schon, was er da, wie sein Ansatz auch war. Also es kann sich ganz viele Zitate von ihm im Internet zusammensuchen, was er gesagt hat. Was ich da tatsächlich wirklich interessant finde, ist, er meinte, to make a great film, you need three things. The script and the script.
Also, ja, die Geschichte trägt das dann, ne?
Genau.
Aber er setzt die ja auch toll um, ne? Also ja. Er macht da ja auch besondere,
genau,
Kameraeinstellungen oder ich weiß gar nicht, beim Schnitt ist es mir jetzt nicht aufgefallen.
Nee, aber Schnitt weiß ich, also genau.
Ja, weiß ich nicht.
Da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht drauf geachtet, ob er so auch seinen Haus- und Hof-Editor hat. Das weiß ich gar nicht. In den 50er hat man bestimmt noch Cutter gesagt. Genau, also das finde ich wirklich interessant. Also zum Beispiel ist der unsichtbare Dritte jetzt, über den wir heute ja reden, gilt so ein bisschen auch als, naja, Vorlage oder als eigentlich als erster Bond, wird er oft bezeichnet, als erster James-Bond-Film, weil er tatsächlich dieses, eigentlich, naja, diese Elemente aus dem Baukasten des Films sich herausgesucht hat, die nachher diese ganzen Bond-Filme dann auch ergeben. Und dieses Thema Spannung und Suspense ist so ein Begriff, den er eigentlich so erst so richtig in einem Film etabliert hat. Also das ist schon interessant, also dass er auch diese Art von Film wirklich extremst geprägt hat.
Ich habe gerade noch mal ganz kurz reingeschaut, dass er als Zeichner eigentlich angefangen hat.
Ah ja, okay.
Also ursprünglich mal technischer Zeichner war eben auch Titel für Filme und Kostüme und Szenenbilder gezeichnet hat. Das würde auch erklären, dass er Storyboard-mäßig da auch viel selber wohl gemacht hat.
Ja, aber das hat er, glaube ich, tatsächlich nicht lange gemacht. Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, also 22 hat er schon seinen ersten Film Regie geführt. Aber interessant ist das natürlich auf jeden Fall, genau. Er hatte, das hattest du, glaube ich, vorhin nicht erwähnt, weiß ich jetzt gerade nicht genau, ist auch nicht wichtig, also ist nicht wichtig, aber nett. Hitchcock hat ja in jedem seiner Filme einen Cameo.
Genau. da ist er ganz am Anfang dabei bei dem Film. Ja. Und da hat das Publikum das aber wohl schon erwartet und er wollte das hinter sich bringen und dann ist er ganz am Anfang dabei, wie er auf so einen Bus zugeht und vor seiner Nase geht diese Bustür zu und er ist ein bisschen so ein frustrierter, dicker Mann, der vom Bus stehen gelassen wird. Und das habe ich aber nicht selber in Erinnerung, aber das ist wohl, als sein Name auch auf der Leinwand steht,
taucht
er da auf, weil so, sozusagen definitiv. Im Vorspann sieht man ein Gewusel von Menschen und er ist eben dann halt in einer Szene allein, also quasi als Mini-Hauptdarsteller da unterwegs, ja.
Ich würde gerne noch über zwei Sachen sprechen, die er auch geprägt hat im Film, die auch, dafür ist er bekannt oder berühmt, oder anderem zumindest auch geworden, zumindest so in der kreativen Filmszene. Er gilt als, vielleicht nicht als der Erfinder, aber zumindest als derjenige, der das wirklich bekannt gemacht hat, den MacGuffin. Ich weiß nicht, da wurde auch drüber gesprochen in ein oder zwei Dokus, die wir dazu gesehen haben.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen so ein Objekt, ne, das irgendwie die Handlung vorantreibt. Es kann aber völlig, also kann sogar sein, dass das niemals gezeigt wird und eigentlich völlig unklar ist, was das eigentlich ist. In unserem Film hier, in Der unsichtbare Dritte, wird dieser Mikrofilm ein bisschen als so ein Beispiel genommen. Wobei da das eigentlich erst in in den letzten 15 Minuten eine Rolle spielt oder sowas, dieser Film selbst, finde ich sogar, das ist eigentlich kein so gutes Beispiel. Es gibt noch einen anderen Mikrofilm in Topaz, einen anderen Thriller von Hitchcock. Das berühmteste Beispiel, würde ich sagen, ist aber wahrscheinlich in Pulp Fiction, dieser Koffer mit dem glänzenden Inhalt. Da gibt es immer wieder Szenen, wo der Koffer aufgemacht wird und das Gold glänzend, sieht man immer nur das Schimmern im Gesicht derjenigen, die den Koffer aufmachen. Mhm. Und niemand erfährt jemals, was in diesem Koffer ist.
Halt letztendlich.
Es wird nie erklärt, bis zum Schluss nicht. Aber ich finde, es gibt noch einen anderen MacGuffin, Janina, den wir beide auf jeden Fall kennen. Ich sag mal Star Trek. Fällt dir ein? Hast du eine Idee, was das sein könnte? Ist das für mich das absolute Musterbeispiel eines MacGuffins?
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Die Self-Sealing Stem Bowls.
Die haben ja sogar noch einen Zweck.
Ja, aber auch nicht so wirklich. Ne? Die werden auch nie gezeigt und so. Bei Deep Space Nine ist das eine Folge. Die nennt sich im Englischen wohl Progress, im Deutschen Mallibox-Mond. Da gibt es sogenannte selbstdichtende Schaftbolzen im Deutschen, wo Nock und Jake, zwei Hauptfiguren, im Prinzip die komplette B-Story sich darum drehen lassen, dass sie da an eine Ladung Schaftbolzen kommen und das dann irgendwie verticken wollen. Und dann dreht sich eigentlich die ganze B-Story in dieser Folge, dreht sich darum. Und es wird auch immer wieder aufgegriffen in späteren Folgen, diese selbstdichtenden Schaftbolzen, ohne dass eigentlich jemals geklärt wird, wofür die überhaupt da sind. Und irgendwann werden sie dann auch mal gezeigt, aber auch nur also viel, viel später in einem der folgenden, in einer der späteren Folgen dann mal kurz, glaube ich, auch mal gezeigt. Also das war der MacGuffin. Und das Zweite, was ich noch ganz kurz nochmal erwähnen wollte, auch so ein Thema, so ein bisschen aus der Technikkiste. Der Hitchcock gilt ja auch als der Erfinder des Dolly-Zooms beziehungsweise des Vertigo-Effektes. Das ist so ein wirklich ein schräger Effekt, der entsteht, wenn die Kamera auf ein Objekt zufährt und im selben oder auch von ihm wegfährt und im selben Maß entsprechend entgegengezoomt wird. Sodass das Objekt selbst, das man filmen will, im Prinzip mehr oder weniger gleich groß bleibt.
Und irgendwie so eine Dynamik hat.
Und dann drumherum alles genau sich dann quasi irgendwie so verzerrt. Das sieht ganz eigenartig aus. Gibt es bei Vertigo gibt es das eben unter anderem auch. Da wird damit zum Beispiel, wenn ich das jetzt nicht total verwechselt ist, glaube ich dort, wird dort so die Höhenangst dargestellt. Da wird so ein Blick nach unten, so ein Treppenhaus rein gezeigt und eben dieser Effekt gemacht und dadurch verzerrt sich dieses Treppenhaus und sieht sehr schräg. Wo man es auch noch kennen könnte, ist, glaube ich, bei der Weiße Hai gibt es auch so zum Beispiel. Es gibt natürlich viele Filme, aber beim Weißen Hai ist es auch recht bekannt geworden. Und aber vor allem beim Herrn der Ringe. Da gibt es auch diesen Effekt, dass ihr dich erinnert.
Bei den schwarzen
Reitern. Genau, ja. Da gibt es so eine Szene im Wald, wo so ein Waldweg entlang gefilmt wird und wo auch dieser Effekt genutzt wird. Also auch wirklich sehr, ja, ich finde, damit kann man wirklich ganz gut.
Das ist dann was Gruseliges oder was.
Genau, was Befremdliches irgendwie zeigen. Genau. Ja. Noch einen Hinweis, den würde ich nämlich auch nochmal geben wollen, bevor wir jetzt gleich weitermachen und weitergehen von dem Hitchcock weg. Ist, finde ich auch, was ich ganz toll finde, ist der Film Hitchcock von 2012. Haben wir jetzt auch neulich geguckt.
Ja.
Mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle, der also in Hitchcock spielt. Und da geht es so ein bisschen um die Entstehung von Psycho. Also das ist der Film, der nach North by Northwest, also der unsichtbare Dritte, dann von Hitchcock gedreht wurde. Kann man, finde ich, durchaus auch empfehlen. Ist jetzt kein Dokumentarfilm, ne, sondern eben ein Spielfilm, der sich auf einen ganz bestimmten Zeitraum in Hitchcocks Leben bezieht, aber fand ich trotzdem ganz interessant. Dann haben wir den Block jetzt weg. Das ist der von den Personen her, zumindest für mich gesehen, der längste Block. Ich würde ganz gerne was kurz zu Cary Grant sagen, was ich auch spannend fand. Das ist ja auch ein Brite. Der ist 1984 gestorben. Wurde vom American Film Institute zum zweitbedeutendsten männlichen Hollywood-Schauspieler nach Humphrey Bogart gewählt. Wobei Bogart eigentlich so seinen Höhepunkt so 15 Jahre vor Cary Grant hatte. Also für mich ist es echt der Schauspieler so 50er, 60er Jahre, neben James Stewart sicherlich auch, weil man die am häufigsten gesehen hat. Aber ich finde, die spielen auch einfach echt super gut. Aber mit dem hat er übrigens sogar mal zusammengespielt in der Philadelphia Story. Und Steve McQueen, irgendwie, der kommt dann auch noch so ein bisschen mit, aber der hatte dann eigentlich eher in den 60er, 70er Jahren, etwas später, seine richtig guten Filme.
Und Cary Grant heißt gar nicht Cary Grant.
Sondern?
Hast du es dir gemerkt? Ich habe es mir nicht gemerkt. Irgendwie
Archibald Alec Leach.
Mit A, genau.
Ja, was auch wirklich furchtbar klingt, also im Vergleich zu Cary Grant jedenfalls.
Ja, das ist auch in einer der Dokumentationen mit dabei, ne? Sprechen wir aber gleich noch mal kurz drüber.
Genau. Ja, der Cary Grant hat über 70 Filme gemacht wohl. wenn ich das jetzt hier, ich hoffe, ich habe mir das jetzt hier nicht falsch aufgeschrieben, auch wirklich sehr, sehr, sehr viele, viele Filme gemacht. Ist dann aber in den 70ern irgendwie ausgestiegen, wollte einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen und hat dann noch einige Jahre ein sehr, sehr ruhiges Privatleben geführt. Es gibt 3 Dokumentarfilme, können wir ja mal kurz noch erwähnen, oder Features auf der Blu-ray, die wir uns angeschaut haben, wo es auch um Cary Grant geht, auch wirklich sehr interessant gemacht. Okay, dann haben wir hier noch als Figuren im Film weiterhin zum Beispiel die Mutter, wird gespielt von Jesse Royce Landis, auch sehr witzig. Ich habe im Internet geguckt, da stand irgendwo drin, dass die Schauspielerin tatsächlich 62 und er, und also Cary Grant, 55 Jahre alt war, also sprich, es lagen nur 7 Jahre zwischen den beiden Schauspielern. Wir haben in einer Doku wurde dann erwähnt, dass sie irgendwie drei Jahre älter ist und dann war es, irgendwann war sie sogar jünger als ja, er, ja, glaube ich. Also, da ranken sich offensichtlich so ein paar Mythen fast schon um diese Schauspielerin. Hat auch zum Beispiel über den Dächern von Nizza bei Hitchcock auch schon mitgespielt.
Aber eine schöne Nebenrolle. Also,
ja,
und ich fand, die hat ja auch gut gespielt.
Ja, so, genau. Dann hat sie Eve Kendall, die hat das ja schon erwähnt, also die weibliche Hauptrolle sozusagen.
Mit den heiligen Namen.
Genau, was ich total witzig finde, ne? Also Eva Marie Saint. Also ich meine, das kann ja, eigentlich geht ja kaum noch anders. Ist ja Wahnsinn. Also alle drei haben eigentlich was christlich-religiöses. Das ist verrückt, finde ich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Zufall war. Hat im Übrigen Oscar für die beste Nebenrolle in diesem Film bekommen. Mhm. Also immerhin, ja, also das finde ich auch schon mal gut. Obwohl es nicht schon fast, ja gut, okay, ich meine, sie ist jetzt nicht, hatte nicht die gleiche Screentime wie Cary Grant, aber es ist schon eigentlich mehr als eine Nebenrolle, finde ich. Entspricht auch so ein bisschen dem Hitchcock'schen blonden Frauenbeuteschema, ne, irgendwie. Also weiß ich, mit Grace Kelly oder Janet Leigh, Tippi Hedren, Kim Novak, alles so blonde
zumindest
Frauen
in seinen Filmen
in den 20ern.
Oft blond,
ne? Genau.
Die sind ja nicht alle blond.
Ja, James Mason hat es ja auch schon erwähnt, dass der quasi der Bösewicht, der Gegenspieler, der Villain, Philip Van Damme heißt er im Film, die Figur, ist ein wahnsinnig bekannter amerikanischer Darsteller. Eigentlich auch ein Brite, hatte viele Hauptrollen in britischen Filmen und ist dann aber auch nach Hollywood gegangen. Hat sich dann dort als wirklich ein wahnsinnig beschäftigter Nebendarsteller in Filmen etabliert. Sucht mal einfach nach dem im Internet. Ich glaube, wenn euch der Name nichts sagt, das Gesicht, also würde mich fast wundern, wenn euch das nicht bekannt vorkommt. Das ist schon ein Gesicht, das hat man zumindest schon mal gesehen. Ähnlich wie der Henchman, der Handlanger von dem Van Damme, Martin Landau. Auch spannend, der hat immerhin dann doch auch in Cobra übernehmen sie, oder wie es im Englischen heißt, Mission Impossible, also die Serie da aus den 60ern. Hat er mitgespielt, hat er eine Hauptrolle gehabt.
Daher kenne ich den.
Ja, oder du kennst ihn woanders, ja. Vielleicht kennst du ihn auch als Bela Lugosi, genau, in Ed Wood.
Ja, der hat schon so eine eigene Ausstrahlung, ne? Der
total
hat so ein bisschen so einen ganz charakteristischen, ja,
genau,
Gestalt und Gesicht irgendwie.
Genau.
Ja.
Als Bela Lugosi hat er übrigens auch einen Oscar bekommen.
Echt?
Bei Ed Wood.
Oh,
ja. Ja, einer der wenigen Schauspieler ist er wohl, der sowohl Helden als auch deren Gegenspieler sozusagen gespielt hat in Hollywood. Also es gibt wohl nicht so viele, die das ähnlich viel gemacht haben. Ja. Wurde irgendwann mal als der Überlebende der B-Movie-Hölle beschrieben. Und er meinte selber wohl mal irgendwie zu seiner mittleren Karriere, also er hat wohl in ganz vielen so Disaster-Filmen und Blaxploitations und so mitgemacht und meinte, naja, also keiner davon war ein Porno, hat er wohl mal gesagt. Mhm. Naja, aber die meisten waren schlimmer. Also er kann da auch offensichtlich drüber lachen und weiß auch, was er da gemacht hat. Okay, also das waren so die Personen. Ich habe mich versucht, kurz zu halten. Ich fand es trotzdem wahnsinnig spannend, weil viele, viele bekannte Namen da jetzt eine Rolle gespielt haben. Ja, wir haben uns die 50th Anniversary Blu-ray Edition angeguckt.
Ja.
Mhm. Daher auch unter anderem auch ein paar relativ aktuelle Dokus mit dabei gewesen. Magst du noch mal kurz, jetzt habe ich so viel geredet, willst du noch kurz was zum Film sagen erstmal? Hast du irgendwas, was du noch gern loswerden willst?
Also beim Film ist mir als erstes die Musik sehr stark aufgefallen und da habe ich mich irgendwie dran erinnert, aber sonst habe ich das Gefühl gehabt, ich habe den Film, glaube ich, doch nie ganz vorher gesehen gehabt.
Okay.
So, ne? Mhm. Also die Musik finde ich sehr charakteristisch und sehr, sehr eingängig, ganz treibend und aber auch irgendwie schön, also trotzdem nicht so dominant wie wie bei manchen anderen Filmen. Das ist nicht so bombastisch, aber dies passt irgendwie super gut. So. Und der Vorspann, der ist auch schön gemacht. Oder ja, so interessant, aus so einer Zeichnung so quer und so schrägen Muster, wo dann Namen auftauchen, dann übergeblendet auf so eine Hochhausfassade, die diese Muster hat mit den Fenstern und quasi dann den Straßenverkehr spiegelt. Und das ist ganz schön gemacht und da taucht, glaube ich, das erste Mal auch schon die Melodie auf, diese Titelmelodie.
Ja, so ein bisschen Nerdwissen zwischendrin. Das ist ja tatsächlich der einzige Film, den Hitchcock gemacht hat mit MGM zusammen, also mit Metro-Goldwyn-Mayer. Dazu ziemlich alle mit Paramount gemacht normalerweise. Und ist insofern, also deshalb auch besonders, weil er, also North by Northwest, der einzige, neben einem einzigen anderen Film ist, der in diesem sogenannten VistaVision Breitbildformat bei MGM produziert wurde, weil die hatten ihr eigenes Breitbildformat. Und wie war das wohl in dieser Zeit so, dass es da also starke Kämpfe gab zwischen diesen verschiedenen Filmformaten und dieses Format, das er da verwendet, heißt, er nennt sich VistaVision, ist eben von Paramount, hat er wahrscheinlich dann einfach mitgenommen quasi, also weil er damit Erfahrung hatte bei den anderen Filmen. Und ist deshalb tatsächlich der einzige von zwei Filmen bei MGM, die auch in diesem Format produziert wurden. Also was, und hat wohl den Grund, also CinemaScope war wohl damals dann schon etabliert. Wenn man das verwenden wollte, musste man wohl aber die Lizenzkosten zahlen und so. Und das wurde dann eben nicht gemacht. Und das wollte Hitchcock nicht. Und ja, deshalb ist das also auch aus technischer Sicht tatsächlich ein ganz besonderer Film.
Aber die Projektoren konnten das dann, also vom Format her war es jetzt nicht so anders, dass es nicht abgespielt werden konnte.
Genau. Ich glaube, man hat letztendlich das unterschiedlich aufgenommen und es wurde dann aber immer im selben, also auf dieselben Filme, auf selbe Filmmaterial gebannt, dann für die Projektion, also für die Ausstrahlung. Hast du was zum Namen rausgefunden, Janina? Ist es schon irgendwie ein komischer Name?
Bei Northwest. Ja? Letztendlich, also rausgefunden, das war, hat der Drehbuchautor im Kommentar dann ja gemeint, dass das eigentlich mal wie so eine Art Arbeitstitel war, weil die sich in diesem Film von New York aus gesehen nord-nordwestlich bewegen, quasi oder auf der Flucht oder im Filmgeschehen quasi quer durch die USA gereist wird und dass das so ein Titel war. Und North by Northwest, das habe ich jetzt aber nur Wikipedia entnommen, dass das irgendein Mitarbeiter dann so abgekürzt hat. Also es war irgendwie ein bisschen längerer Arbeitstitel und der wurde dann quasi übernommen. Und im Deutschen mal wieder der dritte Mann und
der unsichtbare Dritte,
Entschuldigung, das war der andere. Der unsichtbare Dritte und nicht so ganz ein leuchtend.
Ja, nicht so richtig, ne? kann man sich irgendwie erklären.
Weil der Kaplan, für den er gehalten wird, natürlich unsichtbar ist und irgendwie, aber warum der Dritte,
ja,
nicht der andere, der unsichtbare Erste.
Ja, genau. Ja, genau, dieser Arbeitstitel, den du gerade erwähnt hast, war In a Northwesterly Direction, so war das ursprünglich und dann hat eben irgendein Mitarbeiter North by Northwest draus gemacht, aber was halt das Eigenartige ist, im Englischen gibt es dieses Wort gar nicht wohl. Also es ist keine Himmelsrichtung, wie man das denken könnte im Englischen, die bekannt ist. Also es ist eben nicht dieses Nord-Nordwest, es ist wohl ein Begriff, der wohl eigentlich Nonsens ist, also der nicht tatsächlich keinen echten Sinn ergibt, hat Hitchcock auch mal in irgendeinem Interview wohl mal gesagt. Aber irgendwie hat es sich etabliert, vielleicht ja auch deshalb, weil es eben so eigenartig ist. Vielleicht ist es ja auch deshalb, dass es dann die Neugierde weckt bei den Zuschauern, zumindest den englischsprachigen Zuschauern. Weil ich bin auch davon ausgegangen, okay, es ist halt eine Himmelsrichtung, aber es ist eigentlich eben wohl eine Nonsens-Himmelsrichtung. Es gibt noch so ein paar andere Erklärungen, die aber alle wohl mittlerweile verworfen wurden, weil es wohl irgendwie bei Hamlet irgendwie was gibt, was so ähnlich ist. So ein Zitat, aber das hat wohl damit alles nichts zu tun, hatten Hitchcock und auch dieser Ernest Lehman gesagt. Das hat sich tatsächlich einfach per Zufall so ergeben. Hitchcock hat immerhin, also wohl mehr als 9 Jahre irgendwie schon an dem Drehbuch gearbeitet gehabt oder an Ideen dazu. Die Idee ist wohl tatsächlich von einer wahren Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, was ich auch ganz spannend fand, wo der britische Geheimdienst den Deutschen wohl eine Falle gestellt hat mit einem angeblichen toten Agenten mit dann in gefälschten Unterlagen, die dann den Deutschen in die Hände gespielt wurden und die dann dachten, sie hätten was wahnsinnig Tolles gefunden und dadurch irgendwie in die Irre geführt wurden, was dann noch so tatsächlich dann dahinter steckt. Also wie gesagt, Hitchcock hat dann so schon längere Zeit an diesem Drehbuch wohl gearbeitet, Ideen gesammelt und Und zusammen dann mit dem Ernest Lehman, als sie bekannt gemacht wurden von dem Komponisten, haben die sich dann nochmal zusammengesetzt und überlegt, was könnte man denn so machen, was könnte man so für Szenen einbauen, was könnte man für coole Action-Szenen machen und daraus dann quasi eine Geschichte machen, mehr oder weniger. Also da war eben auch schon diese Idee, wie vorhin, was ich vorhin schon meinte, mit Mount Rushmore und Mord in der UN und dann mit diesem Schädlingsbekämpfungsflugzeug und so hatte man da einige Ideen und wollte dann da eine schöne Geschichte draus machen.
Aber die Himmelsrichtung Nordwest gibt es natürlich schon.
Nordwest gibt es, genau. Aber ja. Dieses North by Northwest, das ergibt, genau. Gibt's nicht. Ja. Genau, das ergibt so insgesamt zusammen keinen Sinn.
Ja, genau. Ja, ja, mit denen, wir machen einen Film aus schönen Szenen, haben wir ja schlechte Erfahrungen gemacht, aber in dem Fall haben sie sich mit dem Drehbuch anscheinend mehr Mühe gegeben. Also das passt dann schon irgendwie.
Genau. Siehe Jurassic Park 3 genau. An dieser Stelle. Ja. Unserem Podcast. Also der Film, der hat irgendwie um die 4 Millionen Dollar gekostet. Mhm. Ja. Ich habe leider keine echten Daten dazu gefunden, was er eingespielt hat. Ich vermute, das sind nur die amerikanischen Einspielergebnisse, das sind irgendwie, glaube ich, 10 Millionen oder sowas gewesen. Ich vermute mal, dass es weltweit mehr gewesen sein wird, aber kann ich keine hundertprozentigen Aussagen dazu treffen. Interessant ist, also bei den 4 Millionen Kosten, dass Cary Grant allein davon 800.000 abgegriffen hat. Mhm. Der hat eigentlich 400.000 bekommen, aber dadurch, dass sich das alles verzögert hat, hat er wohl irgendwie noch in seinem Vertrag eine Klausel drin gehabt, dass er pro längerem Drehtag oder pro Verlängerung um einen Tag irgendwie nochmal 5.000 dazu bekommt.
Das
und
hat dann Eva Maria Sand gesagt, auch wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch mehr verlangt pro zusätzlichen Drehtag. Also das hat sie in irgendeiner Doku dann im Nachhinein gesagt. Ja.
Also es ist irre, ich meine, es sind 20% des Gesamtbudgets. Und wenn man sich den Film anguckt, ich meine, der ist ja echt aufwendig. Ne? Also was da, also das ist, also heute, ich weiß gar nicht, Tom Cruise wahrscheinlich.
Aber er war da ja auch ein echter Topstar.
Genau. Ne?
Also ist heute, weiß ich nicht, ob das so viel anders ist. Na gut, die Relation kann ich nicht abschätzen. Aber.
Ja, und Tom Cruise wird wahrscheinlich dann sowas noch ähnlich verlangen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Aber sonst, ja, also ist halt, aber er war ja wahrscheinlich, was das angeht, dem Bekanntheitsgrad und Erfolg, und was den Erfolg angeht, wahrscheinlich auch auf einem ähnlichen Niveau wie Tom Cruise heutzutage. Kann gut sein, stimmt, ja. Ja. Naja, und das, was ich von dich gefragt hatte, also wie du den Film fandest, also gilt tatsächlich als einer der leichtesten Filme Hitchcocks.
Ist auch echt witzig und der Cary Grant spielt den auch super. Also.
Ja, total. Ja. Man merkt so auch die Slapstick-Vergangenheit von ihm noch, ne, so ein bisschen immer mal in einigen Szenen und so. Und das ist so, also ich finde, das ist ja ohne, dass es jetzt ein Slapstick-Film ist, ne, aber trotzdem, ich finde ihn also tatsächlich wirklich unterhaltsam.
Wie er aus dem Zugbett rausklappt und so, das hat schon was Slapstick-mäßiges. Aber anscheinend war er da ja auch sehr gut drin. Also er hat sehr gutes Timing und ist quasi als Jugendlicher von der Schule abgehauen und wollte beim Theater mit durch die Gegend touren. Und das waren auch so auf Stelzen laufen, durch die Gegend Salto machen. Also da waren so ein paar Aufnahmen, ganz alte. Und die sind dann, dann musste er wieder zur Schule und ist dann letztendlich doch bei denen irgendwie zu denen geflüchtet. Das war dann seine Ersatzfamilie sozusagen, die Schauspieltruppe. Und mit denen ist er dann auch in die USA gegangen auf eine Tournee und ist dann einfach mit 19, 20 nicht mehr zurück nach England. Also ja, schon interessant.
Tolle Doku auf der Blu-ray, muss man wirklich sagen.
Ja, das ist eine interessante Doku über ihn, ja.
Das Ganze endet ja so ein bisschen als kann man schon sagen, als Showdown da eben auf diesem Mount Rushmore Nationaldenkmal. Wird übrigens wohl auch als Shrine of Democracy bezeichnet, aber das finde ich nicht so interessant. Es ist wohl aber tatsächlich auch so, dass die Lakota-Indianer den Berg wohl auch als Heiligtum ansehen und das Ganze, also nicht nur den Film, sondern eben auch die Figuren, die da reingeschnitzt wurden, das Ganze wohl auch als Entweihung ihres heiligen Berges.
Hätte ich auch so gesehen. Also,
ja,
wenn da irgendwelche Leute kommen und meinen heiligen Berg da die weißen Gesichter reinschnitzen und verschandeln damit, ja. Genau.
Die Six Grandfathers haben sie es wohl genannt, also ins Englische übersetzt. Mhm. IMDb-Rating von 8,3, das ist also definitiv natürlich überdurchschnittlich, aber jetzt auch tatsächlich nicht so spektakulär. So, also von mir aus wären wir damit durch. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte, Janina. Möchtest du noch was zum Film sagen oder wollen wir zum Audiokommentar kommen? Oder zu den Bonus? Sachen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir zu den Bonussachen so viel sagen. Das sind halt wirklich relativ lange Dokumentationen. Also es ist jetzt nicht nicht so, also es ist auch einiges über den Film und ein bisschen Hintergrund, aber mehr dokumentarisch rückblickend irgendwie gezeigt oder geschnitten und eben über Cary Grant eine interessante Doku.
1,5 Stunden lang tatsächlich, ne? Also ja, Spielfilmlänge, also die Doku über Cary Grant. Also ist schon richtig
ist
super.
Es ist schon viel Material, man kriegt da auch recht viel mit. Jetzt zum Film, die Doku zum Film, die ist mir nicht so eindrücklich. Also das ist so mehr so eine Einordnung des Films in Hitchcocks Werk und mit den Schauspielerinnen rund um Hitchcock. Und also es ist mehr als dieser Film, ne? Einiges mehr drumherum.
Ja, ja. Genau. Ja, es war von 2000 ist das gewesen, diese zweite Doku nannte sich Destination Hitchcock und also im Prinzip das Making-of von dem Film mit ein bisschen drumherum, genau. War das die Doku, die Eva Mary Saint moderiert hat dann?
Ja, ja, ne?
Ja. Von 2000 ist das, also im Jahr 2000 wohl gedreht. Diese Cary Grant-Doku ist von 2004, also ist tatsächlich auch also relativ neu produziert auch. Mhm. Find ich schon gut.
Ja.
Genau, und dann das dritte ist dann von 2009, The Master's Touch. Das so fand
Hitchcocks
ich über Hitchcocks
Film,
Arbeiten.
Ja, über seine Filme sozusagen.
Genau. Wie fandst du
und
das?
Wo tauchen denn die Schauspielerinnen auf? In dem? Ich krieg die beiden durcheinander.
Welche Schauspielerinnen meinst du denn?
Da ging es doch auch um Grace.
Grace Kelly.
Kelly.
Ja, und das dürfte da gewesen sein.
Das müsste da gewesen sein, ja. Und dass er auch mit ich und Namen, ich höre auf zu reden, ich weiß es gerade nicht.
Du meinst andere Schauspielerinnen oder Schauspieler?
Ja.
Mhm. Er hat mit Brigitte Bardot zum Beispiel gedreht. Quatsch, Blödsinn. Ich meine jetzt gerade die Deutsche, der blaue Engel. Oh Mann, das gibt's ja nicht.
Ach so, Marlene.
Ja, Marlene Dietrich, genau. Mit Marlene Dietrich hat er ja auch einen Film gemacht, fand ich auch interessant. Das war, also habe ich tatsächlich jetzt auch nicht parat gehabt.
Nein, also das ist jetzt ja, wir haben uns die eben wie Filme so ein bisschen noch zusätzlich angeguckt, ne? Und so genau so, finde ich, kann man die auch gut gucken. Mhm. Also es ist jetzt, ich finde, es ist nicht so viel wie sonst schon mal zu dem bestimmten Werk oder zu bestimmten Techniken oder aus einem bestimmten Blickwinkel, sondern eben mehr so ein historischer Blick, ne? Und wenn die halt so spät gedreht wurden oder zusammengestellt wurden, ist das auch kein Wunder.
Mhm.
Ja. Aber also interessant und kann man gut noch mal was dazu gucken.
Also kann ich ja schon mal zwischendrin sagen, wirklich eine Blu-ray, wo sich die Bonussachen und Audiokommentare, also wo sich das insgesamt als Paket total lohnt. Also wenn man sich mit dem Thema Hitchcock und oder Filme der 50er ein bisschen näher auseinandersetzen will, finde ich super interessant. Noch was anderes, Janina? Oder wollen wir zum Audiokommentar
kommen? Lass mal ruhig zum Audiokommentar.
Okay. Ernest Lehman hat das tatsächlich also eingesprochen. Der Mann lebte von 1915 bis 2005. 2001 wurde schon mal eine DVD veröffentlicht mit dem Film und da war der Kommentar bereits drauf. Also 2001 wird vermutlich die Aufnahme gewesen sein. Ernest Lehman ist natürlich jetzt so nicht mehr so, also für die aktuellen Filme nicht mehr bekannt, aber der hat wirklich wahnsinnig viele, nicht wahnsinnig viele, aber wahnsinnig wichtige Filme geschrieben. Unter anderem West Side Story oder eben auch Meine Lieder, Meine Träume, also diese The Sound of Music. Beide vom großen Regisseur Robert Wise Regie geführt oder auch Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Das sind alles so Filme, die in den 40er, 50er, 60er Jahren und auch 70er Jahren gedreht wurden. Und da hat er viel geschrieben, hat nie einen Oscar bekommen für die Filme. Aber wurde 6-mal nominiert und hat dann letztlich 2001 einen Ehren-Oscar bekommen für sein Lebenswerk. Also das als wohl erster Drehbuchautor überhaupt.
Mhm.
Weil er wirklich, ja, weil die Filme, die er gemacht hat, zu seiner Zeit und auch retrospektiv gesehen, glaube ich, schon sehr wichtig sind und er dann wirklich eine gute Arbeit geleistet hat. Und dieser Mensch also macht den Audiokommentar. Das heißt, er hat diesen Audiokommentar wahrscheinlich nur mit 85 oder irgendwie sowas wahrscheinlich gemacht.
Ja,
also wirklich.
Der wirkt auch recht ältlich.
Aber gut verständlich finde.
Ja,
also
ja.
Ich hatte befürchtet erst, ich kann ihn mit meinem so lala Englisch nicht verstehen, aber das ging dann doch gut, finde ich.
Mhm.
Er hat aber auch ganz interessant auch eine ist er jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, mit so offenen Armen empfangen worden in Hollywood. Er musste da auch ein bisschen für kämpfen. Er hat ursprünglich angefangen, für Zeitschriften so Kurzgeschichten und Novellen zu schreiben, bis er da tatsächlich dann in Hollywood dann genau deshalb entdeckt wurde, also als jemand, der eben gut Geschichten schreibt. Und dann wurde er da quasi eingestellt von Hollywood-Firmen, um dort Drehbücher zu schreiben. Im Übrigen auch 2001 mit 86 hat er tatsächlich nochmal ein Kind bekommen.
Was?
Ja. Sein Sohn Jonathan oder Jonathan ist dort geboren worden. Also vermutlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der DVD.
Das ist ja mal wieder schräg.
Ja, allerdings.
Dass es überhaupt geht.
Ja. Wie auch immer das funktioniert, genau. Wer sich mit dem Menschen mal ein bisschen näher auseinandersetzen will, interessant ist dafür eine Doku, die auch auf YouTube veröffentlicht wurde. Der Link dazu ist in den Shownotes. Könnt ihr mal gucken. Dauert auch ein bisschen länger, ist auch wirklich ein bisschen umfangreicher, lohnt sich aber. Dadurch, dass er ein bisschen älter ist, redet er ja nicht so viel, also nicht so schnell vor allem. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also dadurch ist er deutlich besser, finde ich, also zumindest akustisch zu verstehen.
Ja, aber wir hatten uns ja gefragt, ob er wirklich quasi beim Gucken kommentiert, weil und sind dann nochmal zurückgesprungen und am Anfang sagt er das, ja, das sieht man jetzt da und da haben wir gesagt, ja, okay, also er macht das schon, aber er ist schon, also er ist jetzt nicht so prompt auf viel, also nicht so direkt oft auf die Szenen oder auf irgendwas eingegangen, hat aber trotzdem gut erzählt.
Also, ja, es gibt schon viele Pausen, also
ja,
zum Ende des Films
lückig,
hin vor allem.
Ne?
Genau.
So, ja.
Also wenn man so andere Filme hat, wo man das Gefühl hat, okay, die reden 90% der Filmzeit oder 95%. Bei ihm so, dass man das, also vor allem zum Ende hin dann, also Richtung, weiß ich nicht, 30% tendiert. Also im Gesamten vielleicht, würde ich sagen, vielleicht 60% oder sowas der Filmzeit redet er. Also
ja.
Es ist ein Schätzwert, ich weiß es nicht genau, aber kann ich nicht belegen, die Zahl, aber so vom Gefühl her. Hat auch ein bisschen was zu erzählen, Janina, oder?
Naja, also vor allem so Entstehungsgeschichte des Films und seine Zusammenarbeit mit Hitchcock taucht da immer wieder als Thema auf, dass Cary Grant ihn immer beschimpft hat, weil er die ganze Exposition machen muss, weil er mit Cary Grant so viel erzählen und reden muss, aber das hat er irgendwie mehrfach gesagt, aber ist davon offensichtlich nicht eingeschüchtert gewesen oder weiß ich nicht.
Ja, das hat er so also betont, oder? Hat
ja,
er sich auch gesagt, naja, so, das war mir egal, irgendwie so.
Ja, ich weiß nicht. Also nur sehr rückblickend erzählt, muss man natürlich auch sagen.
Klar.
Manche sind ja quasi fast währenddessen am Kommentieren, wenn die diesen Film noch fertig machen oder kurz danach und sind dann
genau.
Noch so ganz gefangen und er ist also ganz schon ein Stück weit weg und hat wahrscheinlich schon oft darüber irgendwas erzählt, so, ne? So.
Ja.
Der erzählt, der wiederholt sich auch ab und zu so ein bisschen. Was aber auch der Effekt ist, wir haben halt die Zusatzdokus zuerst geguckt und da taucht er schon auch immer wieder auf und dann sind da Teile da draus wortwörtlich, die man dann im Kommentar wieder hört und das ist dann irgendwie merkwürdig.
Ja, genau.
Und dann weiß man nicht so recht, ob die jetzt was jetzt wie rum war sozusagen.
Ja. Genau, der Ernest Lehman hat irgendwie so 15, 16 Drehbücher oder sowas geschrieben für Spielfilme, also nicht wirklich viel. Er hat dann so alle 1, 2, 3 Jahre dann mal so ein Drehbuch gemacht. Das erklärt sich so ein bisschen auch daraus, weil ich habe jetzt so gedacht, naja, so Hitchcock, der hat irgendwie auch 50, 60, 70 Filme irgendwie rausgeballert, glaube ich. Aber als Drehbuchautor brauchst du eben doch ein bisschen mehr Zeit, vor allem wenn es dir wichtig ist, dass das eine gute Qualität ist. Er meinte nämlich auch immer wieder an allen möglichen Stellen des Films, dass er das recherchiert hat.
Ja.
Dass er irgendwie hingefahren ist zu Mount Rushmore und dass er zu UN gefahren ist und hat sich sogar selbst diesen Townsend-Sitz, also dieses Schloss dort angeguckt, wo der Anfang des Films spielt.
Landsitz.
Also Landsitz, genau.
Ja.
Und irgendwie hat er sich sogar das mal organisiert, dass er von der Polizei festgenommen wurde, ne, und irgendwie dann so im
vom Richter wegen Trunkenheit am Steuer irgendwie vorgeführt wurde und dass er dann weiß, was der Arzt sagt oder nicht, ne, oder was er da fragt und was der Arzt machen darf und was der Richter dann macht und so.
Genau.
Ja, da hat er schon recht viel reingesteckt, ist auch mit dem Zug durch die USA gefahren offensichtlich und hat da immer wieder erzählt, dass er da recherchiert hat, um das richtig schreiben zu können. So.
Ja.
Also ihm war es wichtig, dass es realistisch ist, was er schreibt, hatte ich so das Gefühl.
Genau.
In den Settings, in denen er dann die Szenen hat spielen lassen. So.
Und ich glaube schon, dass man das, also man merkt das nicht, dass er das gemacht hat, aber vielleicht macht es eben doch die Szenen auch an vielen Stellen einfach glaubwürdiger.
Ja.
Dass man das Gefühl hat, ja, das kann so sein. wie das da jetzt gerade im Film erzählt wird, ne? Dass das glaubwürdig erscheint. Ja.
Und das und was er auch erzählt hat, er hat halt sehr viel mit Hitchcock zusammengesessen, manchmal tagelang, und hat Dinge hin und her diskutiert oder haben sich so die Bälle zugeworfen, eben für diese Action-Szenen oder für Szenen, Bilder, eigentlich Filmbilder im Kopf und wie sie dann, und seine Aufgabe war es dann darum, die Geschichte zu schreiben, so, ne, aber so diese Szenen, die dann schon im Kopf waren, und er hat halt öfter auch betont, dass Hitchcock eben Storyboards, das taucht dann auch in der Doku ein bisschen auf, dass er Storyboards hatte und dass er quasi den Film schon im Kopf hat, wie er was drehen will oder wie die Szenen aussehen sollen und wo, aus welcher Kameraeinstellung und so. Was in der Doku auch öfters nochmal gesagt wird, dass er besondere Techniken nutzt, dass auch im Schnitt, dass man als Zuschauer das sieht, was die Person sieht, und dann wird wieder zurückgeschnitten sozusagen. Also dass solche Dinge dann wichtig sind in den Hitchcock-Filmen. Ja,
Shot und Gegenshot und so Sachen, ne? Zum Beispiel bei Dialogen und sowas und zum Beispiel. Genau, ja, das fand ich auch interessant, genau. Also letztendlich eine Erzählart, die sich so etabliert hat, die das mittlerweile das macht, gibt es diese halt überall. Ich glaube, auch das gehört dazu, dass man eben das Gefühl hat, die Filme sind halt irgendwie immer noch, naja, modern ist vielleicht übertrieben, aber man kann sie halt gucken, ohne irritiert zu sein. So, ja.
Ne? Ja, weil viele bei ihm abgekupfert haben sozusagen.
Ja, gut, ich weiß, er wird wahrscheinlich das auch irgendwo abgeguckt haben, vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob er der Erfinder davon war, aber er hat das zumindest wahnsinnig etabliert, ne? Also diese Arten. Also das finde ich, würde ich auch sagen, ja, auf jeden Fall.
Und seine Frau war ja Film-Editor, Cutter.
Ach, stimmt.
Und richtig. In diesem Spielfilm, den wir neben den Dokus noch geguckt haben, da wird sie ja auch zitiert oder wird eben gesagt, dass keiner das so gut schneiden kann wie sie. Und dann sagt sie, nee, mit Ausnahme von dir, so nach dem, oder dass die beide auch im Schnitt wohl relativ, sodass sie da irgendwie auch mit in den Produktionen mit drin war. Wobei das jetzt in den offiziellen Darstellungen so nicht ist. Das war eher in dem Spielfilm, wo es um Psycho, um die Entstehung von Psycho ging, nochmal gezeigt. Vielleicht ist ihre Rolle auch nicht gewürdigt worden neben ihm.
In dem Film gibt es auch wieder so ein paar dieser Hitchcock-typischen High-Angle-Shots, also wo so aus einer hohen Perspektive von oben herunter gefilmt wird. Zum Beispiel am Anfang da in diesem Landsitz. Genau.
Und am Schluss in dem Haus, da ist aber auch so eine Galerie, von der man aus gut, also wo der Blick auch quasi optisch passt.
Genau.
Ja. In der Bibliothek passt er ja nicht.
Genau, da passt er überhaupt nicht, wirkt irgendwie befremdlich. Ne? Und da hat der Ernest Lehman auch sich kurz dazu geäußert, meinte aber, er wüsste aber auch nicht, warum und wann genau diese Einstellung immer gewählt hat. Das könnte er auch nicht erklären. Es gibt komplette Webseiten, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen. Habe ich auch mal noch einen Link in den Shownotes hinterlegt. Kann man sich das nochmal anschauen, da werden diverseste Filme zu dem Thema ein bisschen analysiert und man versucht dann Muster zu erkennen, an welchen Stellen das so verwendet wird. Scheint es dann an der Stelle etwas emotional Schwerwiegendes oder was Negatives zu sein, also auch eher meist etwas befremdlichere Einstellung.
Bedrohlich,
genau. Hm. Wo das dann wohl verwendet wird, fand ich auch ganz interessant. Aber und was er noch gemacht hat, ist, er hat noch zum Beispiel über den Status des Drehbuchautors in Hollywood, da hat er auch ein bisschen gesprochen, und der öffentlichen Wahrnehmung des Drehbuchautors, und wo sich auch so ein bisschen beschwert, du grinst gerade schon.
Weil er gesagt hat, sich mit jemandem unterhalten hat, als er bei einem Dreh in New York zugeguckt hat, glaube ich, war das, vor dem Hotel am Anfang, wo die da rauskommen, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendeine Szene. Ja, was er denn hier macht, da wird ja Hitchcocks Film gerade gedreht, und dann sagt er, nein, das ist nicht Hitchcocks Film, das ist mein Film. So, ne? Also er kam so ein bisschen, sehr um sich selbst kreisend drüber an manchen Stellen, aber gut. Das ist bei vielen Regisseuren nicht anders, die viel von sich oder auch von einigen Schauspielern nicht anders, je nach Kommentar. Ne?
Ja, wobei ich das tatsächlich bei ihm etwas befremdlich finde, weil er hat ja seinen letzten Film, hat er wirklich in den 70ern gemacht. Das heißt, das ist zum Zeitpunkt des Audiokommentars.
So lange
ist das schon richtig lange her. Also das sind schon fast 25 Jahre. Nee, mehr. Ja doch, fast 25 Jahre her. Ne? Also dass er dann da immer noch, dass ihm das dann doch so wichtig ist, obwohl er aber eigentlich keine Filme mehr gedreht hat oder keine Drehbücher mehr geschrieben hat, finde ich tatsächlich etwas irritierend.
Vielleicht ist also, das so eine Anekdote oder sowas, was er sich das so, ne,
zurechtgelegt
was, so im Alter, was man im Alter immer wieder wiederholt, die genau. Geschichten
ja, das kann auch
aus
sein.
Dem Krieg.
Genau, genau.
Opa erzählt wieder aus dem Krieg. Ja.
Vom Filmkrieg.
Genau, vielleicht ist das, muss man das unter der Kategorie so ein bisschen so stereotypisch oder Geschichten, die er oft erzählt hat ja. Oder die er schon oft erzählt zu dem Film, ja.
Wobei es natürlich, also ich meine, er hat natürlich in dem Sinne recht. Ich meine, wenn irgendjemand im Mittelpunkt steht, dann sind es erstens die Schauspieler und wenn es die nicht sind, wenn es noch jemand anders ist, dann sind es die Regisseure. Ne?
Ja,
also wenn
ja. Jemand
jemanden kennt im Filmreich, dann sind das Regisseure.
Wahrscheinlich werden die nur verrissen, wenn sie schlechte Drehbücher schreiben, wenn sie gute schreiben, wird es allen anderen immer zugeschlagen. Ne? Also, weil das so unsichtbar, das ist ja relativ ja. Unsichtbar. Aber trotzdem ganz wichtig, finde ich.
Genau, ja, dafür gibt es ja auch nicht umsonst ja tatsächlich dann auch eben die Oscars, wo man ja. Sich mit dem Thema mal auseinandersetzen will, machen will, okay, wer ist denn jetzt vielleicht wirklich gut in seinem Bereich, dann kann man sich tatsächlich bei den Oscars, nicht nur die, aber unter anderem auch bei den Oscars da mal umschauen, wer denn da ein gutes Drehbuch geschrieben hat. Ich glaube, da hat man zumindest schon mal einen guten Hinweis darauf, wenn man sich mit dem Thema Drehbuchschreiben mal ein bisschen näher auseinandersetzen will. Ja, also so insgesamt muss ich sagen, fand ich ehrlich gesagt den Audiokommentar.
Da waren die Zusatzsachen schöner oder interessanter.
Ja, definitiv. Also ja. Fand ich tatsächlich, das ist eher selten so, dass ich das so sehe, aber ging es mir definitiv so, dass die Bonusinhalte mir deutlich wichtiger und interessanter erschienen als der Audiokommentar. Janina, hast du noch was?
Ja, also ich fand, also was ich aber schon lustig fand, was hat er denn zu der Szene gesagt, die so lange einsame Einstellung? Oder war das im Kommentar, wo er auch erzählt hat, wie sie das gedreht haben? Oder war das in der Doku? Ich meine, da hat er auch erzählt, dass er diese hohe Einstellung bei diesem, wo er mit dem Bus ankommt und dann diese leere Straße ist und dass man ihn von oben, Cary Grant steht da so ganz allein von oben und dass das so eine Besonderheit war, dass man da nichts gesehen hat, dass sie da so 300.
Ach so, ja, dass es so leere war.
Dass es so leer war und dass man diese Leere auch in einer Einstellung oder als Schwenk, ich weiß es gar nicht genau. Das war beim Audiokommentar, ja. Das fand ich ganz interessant. Und da haben sie aber auch irgendwie, entweder er oder in der einen anderen Dokumentation, haben sie dann kurz erzählt, dass das so ein Riesenkran war. Mhm. Dass sie den dann ganz fest verankert haben, damit das nicht so wackelt und vibriert. Das war in der Doku, ne?
Ja.
Also, dass sie dafür extra nochmal Stützen oder Stahlseile, um das zu verankern, damit sie das überhaupt so aus so einer Höhe ohne so Vibrationen vom Wind oder so, ne? Also irgendwie.
Weißt aber auch noch, warum das so wichtig war, dass es nicht vibriert? Kannst du dich da erinnern?
Nee.
Weil der Grund war der, dass sie nämlich da im Hintergrund, ganz hinten am Bildrand, gab es noch eine Stadt.
Und Matte-Painting gemacht.
Genau, die hatten ein echtes Matte-Painting da nämlich noch. Also ja. Sprich, wirklich so eine Glasscheibe vor der Kamera installiert. Und da mussten sie halt aufpassen, dass die Kamera nicht wackelt, weil sonst Kamera und Glasscheibe nicht funktionieren. Also sprich, dass die Glasscheibe, also das, was auf die Glasscheibe da gemalt wurde, dann nicht eben die Stadt auch wirklich verdeckt.
Ja, stimmt. Das war in dem Zusammenhang, dann war es in der Doku. Ja. Aber das, ich glaube, da hat er schon auch nochmal drüber gesprochen, dass das so, weil da halt nichts passiert so, ne? Also
ja. Der
steht ja da, der arme Mensch, und wartet, dass ihm endlich der Typ entgegentritt und dann passiert nichts. Und
es dauert auch lange, ne?
Vorbei. Ich habe ja. Irgendwie hier gesehen, 5 Minuten.
Ach, wirklich?
Ja,
ah,
ja. Okay.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, fühlt sich auch so an.
Es fühlt sich auch mindestens so lange
ja. An.
Ne? Das ist
genau.
Auch so eine Erwartung ist, dass irgendwas Schlimmes passiert, aber es passiert einfach nichts. Ne? So, das sind dann so Überraschungen quasi.
Dauert lange, aber ohne, dass es jetzt wirklich langweilig wird. Also ja. Zumindest ging es mir so.
Ja. Weil man eben sieht, was er sieht und weil man ja. Ihn dann wieder sieht und weil man dann wieder ein Auto vorbeifahren sieht und dann kommt doch der Bus und aber auf der anderen Seite.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das dann jüngeren Leuten jetzt anders geht, ob die das dann doch irgendwie langweilig finden bei so vielen,
weil das so lange
bei so vielem Nichts.
Ja, nicht schnell genug geschnitten, es passiert nicht schnell genug was.
Ja, aber ich fand es ich fand es auch gut. Also wirklich den Film finde ich super interessant, muss ich sagen, finde ich gut, wirklich gut gemacht, unterhaltsam. Die Specials, die Features, Featurettes, finde ich gut. Audiokommentar ist auch in Ordnung, kann man sich auch angucken.
Kann man sich mal anhören, dann kann man den Film noch mal so irgendwie gucken, ein bisschen Zusatzinfo, ja. Aber ist jetzt auch nicht, war ein bisschen schade. Ich hatte irgendwie gedacht, dass da noch ein bisschen mehr kommt, aber gut.
Insgesamt auf jeden Fall, aber trotzdem ein Paket, das sich lohnt. Also ich meine, bei Jurassic Park 3 war es, glaube ich, da war ich sehr vorsichtig, was das angeht hier. Den würde ich definitiv empfehlen. Also für jeden, der auch der den Film schon kennt, auch allein die Dokumentare, die Dokumentarfilme, die dabei sind, lohnen sich, finde ich, wirklich sehr. Man kommt so ein bisschen, bekommt ein bisschen so einen Einblick in die Welt des Alfred Hitchcock und seiner Art, Filme zu machen. Also fand ich tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich spannend.
Ja, und er wird halt auch als ein Klassiker und Vorläufer von Bond und den Bond-Filmen, ne? Weil die auch so, also die Bond-Filme sind natürlich mehr Action und noch klamaukiger, überdrehter sozusagen. Und da ist es aber so, so der irgendwie elegante Bösewicht, ein gewisser Humor irgendwie.
Deutlich.
Die schöne Frau, aber irgendwie trotzdem spannend und so, ne? Also,
und ich muss sagen, tatsächlich deutlich weniger sexistisch.
Ja, total.
Jetzt als bei den Bond-Filmen, bei ja. den ersten, oder?
Also das würde ich 100% unterschreiben. Die Bond-Filme, ja. die kann man sich nicht mehr einfach so angucken. Und bei denen sind die Frauenrollen jetzt zwar nicht so überragend, ne, aber die sind schon ein bisschen vielschichtiger und nicht, die sind nicht nur die netten Nebenfiguren, sondern die haben schon einen eigenen Charakter. Also
ja
finde ich schon gut.
Sehr gut. Also freut mich, dass dir der auch gefallen hat. Also ich manchmal habe ich ja ein bisschen Schwierigkeiten, dich zu überreden, etwas ältere Filme zu gucken. Aber das finde ich, das glaube ich, hat sich gelohnt bei dir. Es werden vermutlich noch andere Filme kommen, die weniger gut sind. Aber mal sehen. Schön. Okay, hast du noch was du sagen willst?
Nö, das war, glaube ich, alles dazu.
Okay. Gut, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Wie immer. Der Aufruf an euch, schaut auf unsere Webseite, hinterlasst Kommentare, wenn ihr das möchtet, wo auch immer ihr möchtet, bewertet uns, wo auch immer das möglich ist. Nötig ist es meiner Meinung nach nirgendwo.
Und ihr das möchtet,
genau. Wir freuen uns auf jeden Fall schon wieder auf die nächste Folge und verbleiben dann wie immer mit
Schön, dass wir drüber geredet haben.
Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast.